Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Was genau hat die neue Rechte mit der Literaturwissenschaft zu tun? Dieser Frage geht heute eine Tagung in Stuttgart nach. Außerdem haben wir die dänische Autorin Solveig Balle im Programm und es gibt Gedichte zum Dorf aus der Feder des Lyrikers Hans Till. Zu all dem begrüßt sie Tanja Lieske. Vor 2 Jahren erhielt sie den Preis des Nordischen Rates, die dänische Herausgeberin, Autorin und Übersetzerin Solveig Balle. Sie wurde 1962 in Bovrup geboren. Auf Deutsch gab es bis dahin nur einen einzigen Roman von ihr. 2 weitere sind nun hinzugekommen und es werden noch mehr. Denn Balles Romanprojekt über die Berechnung des Rauminhaltes umfasst ganze 5 Bände. Die Autorin erzählt die Geschichte der Buchhändlerin Tara. Bei einem Besuch in Paris fällt Tara aus der Zeit. Jeder Morgen, an dem sie erwacht, ist der 18. November. Und was das mit ihr macht, weiß Carsten Huck.
Immer noch und vor allem im Alltag denken wir Zeit als Fortschreiten einer Gegenwart, aus einer Vergangenheit kommend hin in eine Zukunft. Seit der Erkenntnis der Relativitätstheorie aber kann man Zeit als eine weitere Dimension denken. Gegenwart gedacht als Punkt in einem Raum mit anderen Zeitpunkten, doch von diesen getrennt. Solveig Balle hat dieses Zeitmodell zur Grundlage ihres 5-bändigen Romanwerks gemacht, das man auch ohne große Physikkenntnisse mit Verwunderung und Staunen genießen kann. Über die Berechnung des Rauminhalts heißt es, und nach dem 1. Band, in dem Balle ihre Protagonistin Tara Selta vorstellt, gibt es nun den 2. auf Deutsch. Ein Jahr in der Zeitschleife liegt bereits hinter der Protagonistin, ihr Versuch, zurück in ein Fortschreiten der Tage zu gelangen, ist missglückt. An dieser Stelle setzt der 2. Band ein.
Was hatte ich mir vorgestellt? Die Zeit als Karussell, bei dem man einfach ab und wieder aufspringen kann? Das Jahr als Strom, der unter meinem 18. November dahinfließt? Ich sitze am Fenster in Zimmer 16 im Hotel du Luzon. Ich habe Tage gesammelt. 365 Novembertage. Aber wozu ist das gut? Als ob ein Haufen gleichförmiger Herbsttage ein Jahr sein könnte.
Tara Selta ist Antiquariatsbuchhändlerin. Nach Erledigungen in Paris an einem 18. November und dem Besuch bei Freunden ist sie morgens in ihrem Hotelzimmer aufgewacht und musste feststellen, dass der neue Tag immer noch der 18. November war. Im Frühstücksraum fällt einem Gast, wie am Vortag, der Toast aus der Hand. Die Zeitung an der Rezeption zeigt das Datum des 18. November und ihre Freunde wissen noch nichts davon, dass Tara sie besuchen wird. Balles Protagonistin versuchte, mit dieser auch für sie verwirrenden Realität klarzukommen, ohne deren Auswirkungen schon wirklich erfassen zu können. Sie bemerkte, dass, was sie im Supermarkt täglich einkauft, tatsächlich aus dem Regal verschwindet. Ein Buch aber, das sie am 18. erworben hatte, lag am folgenden 18. noch oder wieder im Laden. Ihre handschriftlichen Aufzeichnungen jedoch bleiben und vermehren sich. Etwas in den Computer getipptes erlischt über Nacht.
Ich kann meine Tage zählen, das tue ich. Ich kann über sie schreiben, das tue ich. Ich habe ein kleines Notizbuch mit Strichen und Zahlen. Ich habe eine Mappe mit Aufzeichnungen vom 18. November. Ich habe Geld und Kreditkarten. Ich habe einen Kugelschreiber mit der Aufschrift Septième Salon Lumière. Ich kann schreiben, was ich will. Ich kann reisen, wohin ich möchte. Mir fehlt es an nichts.
Taras persönliche Zeit also läuft weiter. Und was schlechte Autoren als dramatische Situation inszenieren würden, entfaltet sich hier in aller Gelassenheit. Die Ich-Erzählerin akzeptiert, dass der 18. November chronisch geworden ist und gestaltet ihren Alltag überraschend mit ruhigem Pragmatismus. Anhand ihrer aufmerksamen Betrachtungen und Aufzeichnungen entwickelt Solveig Balle einen Sound der Stille. Gibt man sich dem hin, gerät man in eine andächtige Meditation über menschliche Existenz und das Wesen der Zeit und gewinnt einen neuen Blick auf die Welt, die uns umgibt, auf kleine Dinge. Alltägliches leuchtet plötzlich im Glanz des Nicht-Selbstverständlichen. Wie Tara selbst werden Lesende auf diese Weise in eine Auszeit versetzt, freilich ohne die mitunter doch durchschimmernde Verunsicherung der Protagonistin.
Natürlich glaube ich nicht mehr daran, dass die Zeit plötzlich wieder normal wird. Aber ich muss die Möglichkeit zumindest offen lassen. Ich wünsche mich aus dem November heraus und in eine Welt mit Jahreszeiten hinein. Einfach einen Winter, wie ich ihn kenne. Ich wünsche mir Januarwinde und Frost und das Frühjahr, das darauf folgt. Ich wünsche mir Tage in viel zu heißem Sonnenschein und warme Abende. Ich wünsche mir, dass die Jahreszeiten in Ordnung gebracht werden, dass man sich auf sie verlassen kann, dass sie mit großen, langsamen Schritten in der richtigen Reihenfolge kommen.
Die aus der Zeit gefallene und gleichzeitig in ihr festgehaltene Romanfigur lässt sich überraschen und bleibt neugierig, versucht nüchtern zu erfassen, was ihr widerfährt und beschließt, da sie sich in ihrem persönlichen Kalender bereits im Dezember befindet, Weihnachten zu feiern, recherchiert, wo am 18. November schon Schnee liegt, reist tief in den Norden Europas, um von dort aus nach einigen Monaten nach Südfrankreich aufzubrechen, da es dort möglich ist, am 18. November noch draußen in der Sonne zu sitzen und Tara so die Ankunft des Frühlings simulieren kann. Es ist faszinierend, wie Solveig Balle mit ihren Romanen unsere Wahrnehmungsfähigkeit und unser Bewusstsein schärft. Wie sie aus der Ruhe und Wiederholung eines Motivs heraus, dem norwegischen Nobelpreisträger Jon Fosse darin nicht unähnlich, eine Situation verdichtet, ohne dass es eintönig wird. Wie sie aus dem Nachdenken ihrer Erzählerin den Fortgang der Geschichte entwickelt und variiert. Immer wieder erprobt Tara ihre Möglichkeiten und Handlungsfähigkeit aufs Neue. Sie agiert rational, als sei sie Beobachterin eines Experiments, bleibt dabei aber spürbar mit ihren menschlichen Bedürfnissen nach Nähe und Geborgenheit. Über die Berechnung des Rauminhalts gibt uns eine Chance, im Getöse der Welt zur Ruhe zu kommen, Innen- und Außenwelt neu aufeinander abzustimmen, jegliche Selbstgewissheit in Frage zu stellen und allein durch das Lesen eine weitere Dimension zu erfahren.
Solveig Balle über die Berechnung des Rauminhalts 2 wurde aus dem Dänischen übersetzt von Peter Urban Halle. Mattes und Seitz Verlag Berlin, 191 Seiten, 22 Euro. Sie hörten Carsten Huck. Hans Till, 1954 in Baden-Baden geboren, schreibt seit vielen Jahren vornehmlich Gedichte. Ausgezeichnet wurde er dafür mit dem Peter-Huchel-Preis und dem Basler Lyrikpreis. Hin und wieder lotet Till auch die Grenzen zwischen den Gattungen aus. So wie jetzt in Neue Dörfer, einem Buch mit Prosa-Miniaturen. Ein wenig eigenes Erleben könnte das eine oder andere hier imaginierte Dorf mit eingeflossen sein. Seit 2010 leitet Hans Till nämlich das Künstlerhaus Edenkoben, ein idyllischer Treffpunkt für Künstlerinnen und Künstler in ländlicher Umgebung. Beate Tröger hat die Neuen Dörfer für uns gelesen.
In der Geografie bezeichnet Dorf eine ländliche Gruppensiedlung mit einer Größe von etwa 100 Einwohnerinnen und Einwohnern und etwa 20 Höfen oder Gebäudekomplexen. Im Grimmschen Wörterbuch liest man:
Ursprünglich hieß es wohl so viel als Zusammenkunft geringer Leute, dann aber eine Niederlassung derselben an einem solchen Ort, um Ackerbau zu betreiben.
Auch der Lyriker Hans Till bezieht sich auf den Eintrag im Grimmschen Wörterbuch. Er verwendet das Zitat als eines mehrerer Motti. Tills Schreiben ist dabei eng verwandt mit Literaturströmungen, die ihr Sprachmaterial besonders gern spielerisch einsetzen, die Wahrnehmung hinterfragen, ja auf den Kopf stellen wollen. Das kann die karnevalistische Literatur sein, die Hierarchien verkehrt. Es sind auch die französischen Surrealisten oder die russischen Oberiuten, um die kurzlebige Leningrader Künstlervereinigung Oberiu, kurzum, Hans Till ist ein Avantgardist. Liest man vor diesem Hintergrund die Erklärung des Wortes Dorf aus dem Grimm noch weiter, dann bleibt die Aufmerksamkeit an einer genaueren Lokalisierung des Dorfes hängen.
Auf freiem Feld.
Wie das Dorf also ein Ort auf freiem Feld ist, so ist auch jedes Stück Papier ein freies Feld. Die Wörter bilden quasi auch ein Dorf. Und weil Hans Till in den Prosa-Miniaturen des Bandes, die in zwei Abteilungen mit je 12 Kapiteln versammelt sind, pro Text in etwa 100 Wörter verwendet, könnte man sagen, der Text selbst kann hier als Dorf gedacht werden. Wie aber sieht nun ein Tillsches neues Dorf aus? Traumhaft, surreal, komisch, das bestimmt. Aber auch literarisch vexierend zwischen Innen und Außen. Diese Texte sind auch Felder, auf denen unterschiedliche Sprechweisen zusammenkommen. In dem Kapitel »Die klassischen Dörfer« wird eines so beschrieben.
Das nächste Dorf, Fachwerk, fett und schwer auf dem festen Mutterboden. Die Veronika wohnt gleich im zweiten Haus. Sie sagt die Zukunft aus einer Flasche und einem Hasenbrot. Die CC-Fliege winzig klein, sticht sie dich, dann schläfst du ein. Es sind die Lebenden, die den Toten in den Ohren liegen. Ich verstehe immer nur Koch, hau mich Käse. Captain Kirk und seine Mannen verwandelten sich in eine Schweineherde. Wir landen bei den Dorfmücken. Wir führen ein Honigprotokoll. Veronika ist jetzt müde. Wir packen den Wunsch beim Schwanz. Wir landen mit der Enterprise auf einem Stern mit einem intelligenten See. Ubu dreht sich zur Wand. Zeit zu schlafen. Ubi, Ubu.
Dem Belesenen mag gleich auffallen, wie vielfach Hans Till hier literarische Zitate und Figuren eingeflochten hat. Monika Rinks preisgekrönter Gedichtband Honigprotokolle wird zitiert, Picassos einziges Drama Wie man Wünsche beim Schwanz packt und Alfred Jarrys Roi Ubu, der König Ubu, der von Surrealisten und Dadaisten überaus geliebt wurde und eine Galionsfigur des amimetischen Theaters der Moderne geworden ist, taucht auf. Lustvoll werden mit Captain Kirk und der Odyssee unterschiedliche historische Zeiten vernäht, denn hier verwandelt eben nicht Circe Odysseus und seine Mannen in Schweine, nein, es ist die Belegschaft aus dem Raumschiff Enterprise, die hier freiwillig zu Schweinen wird. So fungieren etliche der Dörfer als das, was einmal explizit Kraftwerk aus Quatsch genannt wird. Tills Dörfer bersten vor Erfinderfreude und Sprachlust. Sie sind bisweilen Pendants zu Seelenlandschaften, bisweilen tragen sie aber auch Züge von Städten, wie etliche von denen, die unter die gestatteten Dörfer versammelt sind. Da landet man schon mal unversehens im Dorf namens München.
Ich sah Achternbusch im Schneider sitzen, die Augen rot wie Schattenmorellen, noch roter die Ohren damals, die Titten der Zänzel irgendwo, die der Aphrodite. Das Dorf ist jetzt ab durch die Deko. In Schwabing schwächelte die Revolution so vor sich hin. Es war mühsam Zeit.
Und tatsächlich gibt es auch mühselige Dörfer. Muss sich das Ich, das hier spricht und sich manchmal in ein nicht näher spezifiziertes Wir verwandelt, hin und wieder auch mit Dörfern plagen, die der Handke sich ausgedacht oder aus denen der Hamm einen Film gemacht hat, wie es heißt. Doch immer sind diese fantastischen Dörfer sprachliche Zauberzentren in ihrer Musikalität, ihrer Rhythmik näher an der lyrischen Sprache, als es der Untertitel des Bandes Kleine Prosa suggeriert. Sie führen vor, wie sich die Wahrnehmung bestimmter äußerer und innerer Orte eines Einzelnen Kraft seiner Fantasie in individuelle Sprache übersetzen lässt. Sie sind poetische, manchmal parodistische, manchmal auch sehr private Clusterbildungen, sprachutopische Reisebeschreibungen.
So das Urteil von Beate Tröger. Hans Till, Neue Dörfer, Kleine Prosa, ist erschienen im Poetenladen Leipzig, 168 Seiten, 19,80 Euro. Ein Ruck ist in den vergangenen Wochen durch Deutschland gegangen. Viele Menschen haben sich versammelt, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Rechtsextreme Netzwerke waren der Anlass und die gestalten aber nicht nur den politischen Raum, sondern auch den kulturpolitischen. Das zeigen jüngere Forschungen wie die des Literaturwissenschaftlers Thorsten Hoffmann. Er ist Präsident der Internationalen Rilke-Gesellschaft und Professor für Germanistik in Stuttgart. Und dort an der Universität begann heute eine Tagung zum Thema Neurechte Literatur und Literaturpolitik. Ich habe Thorsten Hoffmann gebeten, mir zunächst zu erklären, was genau damit gemeint ist, Neurechte Literaturpolitik.
Ja, das sind ja zunächst zwei Begriffe. Einmal das Neurechte und dann die Literaturpolitik. Die Neurechte ist eine Strömung innerhalb des Rechtsextremismus und diese Strömung zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich um eine Intellektualisierung des Diskurses bemüht. Das heißt also sehr viel mit Literaturverweisen, auch mit Philosophie zu arbeiten versucht. Mit Literaturpolitik meinen wir Strategien, literaturpolitisch einzusetzen. Das heißt, die Neue Rechte versucht eben, ihren Umgang mit literarischen Texten auch politisch nutzbar zu machen.
Also Literatur ist für die Neue Rechte keine Randerscheinung, sondern ein zentrales politisches Instrument, verstehe ich das richtig?
Absolut. Es gibt keine andere politische Strömung, die sich in den letzten, sagen wir mal, zwei Jahrzehnten so intensiv mit Literatur beschäftigt hat wie die Neue Rechte. Und das hat eben verschiedene Gründe. Das hat zum einen mit dieser Fixierung der neuen Rechten auf Metapolitik zu tun, also mit dem Versuch, die Debatte, den Diskurs zu verschieben. Und da spielt natürlich Literatur, spielen Texte eine große Rolle. Das zweite ist, dass man auch versucht, über literaturpolitisches Agieren neue Kreise zu gewinnen, die jetzt nicht genuin politisch recht sind. Also es ist die Rede davon, dass das Lesen in der Krise ist und indem die neue Rechte versucht, sich selbst als Lesebewegung zu inszenieren, zielt das immer auch darauf, in bildungsbürgerlichen Kreisen Image und Prestige und Aufmerksamkeitsgewinne zu erzeugen.
Auf der Tagung, die heute beginnt, werden Sie die verschiedenen Aspekte dieser Unternehmungen betrachten. Jetzt ist es ja etwas schwierig, Ergebnisse einer Tagung vorwegzunehmen. Aber wenn Sie es mal versuchten, rechnen Sie denn mit Erkenntnislinien?
Na, das wird die Tagung zeigen. Also in der Tat sind wir hier in einem sehr neuen Forschungsfeld unterwegs. Wie Sie sich vorstellen können, gibt es da, anders als zur Hölderlin-Forschung, noch nicht Generationen von Forschenden, auf die wir zurückblicken können. Das heißt, wir sind hier an einem heißen neuen Thema dran und es ist jetzt die erste literaturwissenschaftliche Tagung, die sich ganz diesem Thema widmet. Was man erkennen kann, ist, dass die Forschung bisher sich sehr stark auf diesen Kreis um Götz Kubitschek und Elen Kusica, um den Antaios Verlag, um die Zeitschrift Sezession und so weiter bemüht hat, was grundsätzlich auch richtig ist, weil sich zunehmend zeigt, wie eng gerade diese Kreise mit den äußerst rechten Zirkeln der AfD zusammenarbeiten. Andererseits werden wir bei der Tagung sicherlich auch ganz viel Neues über andere Publikationsorte, über Leute erfahren, die unabhängig davon auch im neurechten Bereich mit Literatur arbeiten. Und darauf bin ich im Moment sehr gespannt.
Die literaturpolitischen Aktivitäten der neuen Rechten, geht es da vor allem um eine Kanonisierung zum Beispiel von Lektüren und Werten oder lässt sich auch der Versuch beobachten, eine eigene, genuine, neurechte Literaturwissenschaft zu etablieren? Und ja, wie könnte die denn aussehen?
Also einerseits geht es um eine ideologische Umbesetzung des Kanons, ganz sicher. Zum anderen gibt es durchaus auch Versuche, sich als Literaturwissenschaft einen Namen zu machen. Da spielt insbesondere der Literaturwissenschaftler Günter Schold eine Rolle, der mehrere Bücher im Antaios Verlag mittlerweile veröffentlicht hat. Dessen Lektüren allerdings jetzt literaturwissenschaftlich nicht besonders ergiebig sind, denn letztlich geht es bei ihm immer wieder darum, klare Handlungsanweisungen, klare Positionierungen aus literarischen Texten rauszulesen. Insofern hat das bisher in der Literaturwissenschaft keinen größeren Nachhall gefunden.
Vielleicht nochmal zur Klarstellung, wie würden Sie denn neurechte Aktivitäten von einem kulturpolitischen, demokratischen Konservativismus abgrenzen, der ja sicher auch seine Berechtigung in Forschung und Lehre hat?
Absolut. Also das ist ja genau der Grenzbereich, in dem die neue Rechte unterwegs ist. Und es gibt durchaus Publikationen, die eher so einem konservativ-bildungsbürgerlichen Milieu ja auch entspringen könnten und auch an dieses adressiert sind. Es gibt aber eben andererseits auch den Versuch, Literatur ganz klar viel weiter rechts anzusiedeln, indem man Politikerinnen der Rechten empfiehlt, sich an Bildstrategien literarischer Texte zu orientieren, um metapolitisch wirksamer zu sein. Also Rehabilitierung der Wehrmacht ist ein Punkt, Rehabilitierung einzelner NS-Größen ist ein anderer Punkt. Also insofern gibt es beides. Es gibt Schnittmengen mit einem konservativen Literaturverständnis, wo beispielsweise bei Götz Kubitschek auch ganz stark Literatur gegen neue Medien ausgespielt wird. Das ist bei anderen Protagonisten der neuen Rechten wie Martin Sellner ganz anders. Der ist durchaus medienaffiner. Und andererseits gibt es aber eben auch wirklich Codes, die speziell die neue rechte Community ansprechen.
Die Tagung mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern von etlichen deutschen Universitäten geht noch bis Samstag. Wo werden denn die Ergebnisse veröffentlicht werden?
Es wird zu dieser Tagung ein Sammelband geben, wo man dann hoffentlich in ungefähr einem Jahr, so lange dauert das leider bei uns, selbst dann, wenn es schnell geht, die ganzen Artikel nachlesen kann.
Sagt der Germanist Thorsten Hoffmann zur Tagung über neurechte Literaturpolitik an der Uni Stuttgart. Frieden ist die einzige Option, so heißt das neue Buch von David Grossman, das heute erscheint und das Datum ist gut gewählt, denn der israelische Autor und Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels wird heute 70 Jahre alt. Wir stellen Ihnen sein Buch in der nächsten Woche vor und wer sich bis dahin mit dem Leben dieses großartigen Autors vertraut machen will, kann eine sehr persönliche Laudatio im Börsenblatt nachlesen. Der Autor ist Martin Schuld. Und das war's im Büchermarkt. Hier geht's weiter mit der Forschung. Und an dieser Stelle dankt für Ihre Aufmerksamkeit Tanja Lieske.